Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich erzähle jetzt von mir. Als ich ein Teenager war, da gab es in meinem Leben regelmäßig ein paar Tage, die für mich einfach stressig waren. Und für mich gehörten sie alle in die Kategorie schwieriges Ereignis. Elternsprechtage, an der immer nur meine Mutter vorsprach, waren für mich wie eine Vorübung auf das jüngste Gericht. Und der letzte Schultag vor den Sommerferien, weil es da Zeugnisse gab. Aber das ist ja meistens sehr gut abgegangen. Nur ich war voller Erwartungen, auch negativer Art. Oder aber den Besuch bei einer bestimmten Patentante, die sehr früh Witwe wurde und zwei fast erwachsene Kinder hatte. Durch den Krieg war das einfach so, die mir aber immer nach dem Neujahrsgeld von 2 D-Mark für das ganze Jahr einen fetten Kuss auf meiner Backe dafür abverlangte. Dies war für mich damals als 7- bis 8-Jähriger einfach schrecklich. Einige nicken, die kennen das. Auch der Karfreitag gehörte in dieser Zeit mit zur Kategorie schwieriges Ereignis. Denn dieser Tag verunsicherte mich. Und viele Erwachsene, die vorher noch fröhlich waren und glücklich schienen, machten nun einen sehr ernsten Eindruck. Die Gottesdienste waren ernst und drückend. Sie hatten so etwas wie eine Beerdigungsfeier, die einmal im Jahr wiederholt wurde. Und ich habe früh verstanden, dass es ja wirklich um das Sterben Jesu ging. Aber ich habe nicht begriffen, warum wir so viel Zeit dafür uns nahmen, wieder und immer wieder darüber nachzudenken. Und wäre es nach mir gegangen, ich hätte den Karfreitag abgeschafft. Ostern war da etwas ganz anderes. Ostern mochte ich schon immer. Die Menschen um mich herum waren besser gelaunt, denn der Gottesdienst war fröhlicher und es ging nicht mehr um Tod, Leiden und Sünden, sondern um das Leben, um Wunder, um einen Neuanfang und um bunte Osterfeier, die mein Vater im Garten versteckte. Einmal war es so, er hat ein Ei sogar in ein offenes Mausloch reingesteckt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe den Eindruck, dass das Thema Tod auch heute nicht mehr zu unseren Lieblingsthemen gehört. Wir gehen schnell von Karfreitag zu Ostern über. Und wenn wir einmal in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass die Verfasser der Evangelien das ganz anders sahen. Wenn sie sich dem Leiden und Sterben Jesu näherten, dann verlangsamte sich das Tempo. Und während normalerweise in Biografien nur ein paar Sätze über den Tod desjenigen gesagt werden, über den sie schreiben, nehmen sich Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes viel Zeit. Und fast ein Drittel ihrer Texte beschäftigt sich mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Und jemand sagte einmal, dass die 4 Evangelien letzten Endes nicht anders sein als eine Kreuzigungsgeschichte mit sehr langer Einleitung. Leiden und Sterben scheinen ihnen nicht peinlich zu sein. Sie betrachten den Tod als das zentrale Geheimnis Jesu. Ja, heute beginnt die Karwoche. Die Woche, in der wir uns ganz bewusst dem Tod von Jesu hingeben und darüber nachdenken. Und ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, wenn wir uns auf das Tempo der Evangelisten einlassen. Denn die Passion Jesu ist keine Information, die wir irgendwo abspeichern sollten. Sie ist ein Ereignis, das unser Leben verändert hat. Und je mehr Zeit wir uns nehmen, über den Weg Jesu ans Kreuz nachzudenken, statt schnell zu Ostern überzugehen, umso mehr werden wir die Tiefe und die Größe dieses Ereignisses verstehen. Heute feiern wir Palmsonntag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus ein letztes Mal in Jerusalem einzog. Und damit beginnt die Passion Jesu Christi. Lasst uns nun die Bibel, wer eine zur Hand hat, aufschlagen, Matthäus 21, 1 bis 11 lesen. Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sahen die Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Und das geschah immer, damit erfüllte, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Sacharja 9, Vers 9 lesen wir das auch, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider drauf. Und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge bereitete ihr Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm vorausging und Nachfolge, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer bist du? Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und aus jüdischer Sicht befinden wir uns zeitlich kurz vor dem Passafest, einem der größten Feste überhaupt. Und es war Tradition, dass man diese Tage in Jerusalem verbrachte. Aber um überhaupt an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können, mussten die Pilger sich so richtig vorbereiten. Sie mussten sich reinigen. Zu dieser Zeit war Jerusalem in 10 Heiligkeitszonen eingeteilt. Und je näher man dem Tempel kam, umso strenger wurden sie. Bethphage am Ölberg, wo unser Bericht jetzt beginnt, war einer der äußersten Stadtteile Jerusalems. Und hier gab es die Möglichkeit, ein reiniges Tauchbad zu nehmen. Und wer also ein Bad genommen hatte, der galt schon als sehr rein. Und das Einzige, was noch unrein waren, das waren die Füße, da sie auf den restlichen Kilometern bis zum Tempel wieder dreckig wurden. Um die Füße ein wenig zu schützen, wurden die Pilgerstraßen, die zum Tempel führten, jeden Tag gefegt. Und wer als besonders rein gelten wollte, achtete darauf, in der Mitte der Straße zu gehen. Und trotzdem wurden die Füße aber wieder schmutzig. Und darum nahmen sie, die es mit der Reinheit besonders eng sahen, sich einen Esel. Und in Vers 7 haben wir gelesen, dass die Jünger ihre Mäntel auf den Rücken des Esels legten. Und vermutlich taten sie dies, damit Jesus sich nicht an dem Tier verunreinigte. Und dann ritt er die Straße entlang. Und Matthäus schreibt, dass die Menschen ihre Kleidungsstücke auf die Straße legten. Und wenn Sie in den Text schauen, dann sehen Sie, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gab, eine Eselin mit einem Füllen zu holen. Und auf diese Weise wollte er eine alte Prophezeiung erfüllen, zu der ich noch gleich komme. In Vers 6 wird deutlich, dass Jesus auf beiden Tieren ritt. Sicherlich nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und gerade von dem Eselsfohlen ging eine große Gefahr aus. Denn wer in der Mishna, einen der wichtigsten Totenstätten, also heute würde man sagen auf dem Friedhof, den absoluten unreinsten Ort, den man sich nur vorstellen kann, auf einem Vieh reitet, das kräftig ist, der bleibt rein. Reitet er aber auf einem Vieh, dessen Kräfte schwach sind, so ist er unrein. Mit anderen Worten, wenn Jesus sich auf das Fohlen setzte, dann begab er sich in Gefahr, dass er wieder unrein würde. Und die Mäntel auf der Straße hatten also nicht die Aufgabe, Jesus Ehre zu erweisen, sondern die Menschen wollten seine Reinheit schützen. Und dass sie sich so für ihn einsetzten, hatte einen Grund. Das Passafest war das Fest, an dem sich die Juden daran erinnert, dass Gott sie vor vielen Jahrhunderten aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hatte. Und es war kein langweiliges Jahresfest mit Streuselkuchen und Kaffee, sondern ein Freudenfest, eine Siegesparty. Aber in den letzten Jahrzehnten hatte dieses Fest auch immer stärker einen politischen Geschmack. Denn Israel war zu dieser Zeit von den Römern ja besetzt. Und man sah in ihnen alles andere als die freundliche Besatzungsmacht, die Ruhe und Stabilität ins Land brachte. Ihre Abwesenheit beleidigte die Juden. Und mit ihren Füßen verunreinigten die römischen Soldaten den heiligen Boden Israels, den heiligen Boden Jerusalems. Und mit ihren ständigen Forderungen nach Steuern und unbedingtem Gehorsam versetzen sie dem Volk den emotionalen Todesstoß. Überall kochte die Sehnsucht von Jahr zu Jahr, dass sich das, was sich damals in Ägypten ereignet hatte, sich noch einmal in Jerusalem wiederholen würde. Israel sehnte sich nach einem Befreier. Sie sehnten sich nach dem Messias, den Gott ihnen schon seit vielen Jahrhunderten versprochen hatte. Und 3 Jahre war nun Jesus jetzt im Land unterwegs. Er hatte gepredigt, geheilt und auch gelebt. Und er hatte Dinge gesagt und getan, die bei seinen Zuhörern immer wieder die Hoffnung entflammten, vielleicht ist er der, auf den wir schon lange warten. Und vielleicht erfüllt Gott mit ihm sein Versprechen. Dann kommen sie nach Jerusalem und Jesus sagt, hol eine Eselin und ihr Fohlen. Und sollt euch jemand fragen, was ihr dort macht, dann sagt ihnen, der Herr braucht sie. Und die Bezeichnung Herr war für einen Juden nur einer einzigen Person vorbehalten, Gott selbst. Das heißt mit dem Satz, der Herr braucht sie, sagen die Jünger nichts anderes als Gott braucht ihn, weil der Messias ihn braucht. Gott braucht ihn, weil Gott heute sein altes Versprechen einlösen wird. Und damit es auch wirklich alle verstehen, zitiert Matthäus an dieser Stelle in Sacharja 9,9 die Worte, die er seinem Volk viele Jahre zuvor gegeben hatte. Sagt dem Volk Jerusalem, dein König kommt zu dir Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf dem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Als die Jünger sagten, der Herr braucht dich, dann stand der römische Soldat, vielleicht nichts ahnend, daneben. Der zufällig vorbeikommende Tourist macht sich von der Szene ein Bild, aber er denkt nichts weiter dabei. Aber einen Juden trifft dieser Satz mitten ins Herz, explodiert und er versteht, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Zeit der Unterdrückung und Sklaverei ist vorbei. Passa ist nicht länger ein Erinnerungsfest, sondern heute wird sich die Welt verändern. Und sie stürmen los. Sie wollen dabei sein. Sie stehen an der Straße und jubeln. Sie singen das Lied der Sieger und Befreiten. Gelobt sei der Sohn Davids. Ja, gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott im Himmel. Jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt darf und kann nichts mehr schiefgehen. Und sie riechen schon den Duft der Befreiung. Sie sind sicher, dass sie den Sieg in der Tasche haben. Und viele zweifeln nicht mehr daran, dass die Römer ihre Klamotten packen könnten. Aber Jesus wird sie enttäuschen. Er wird nichts tun, was sie von ihm erwarten. Er wird niemanden aus dem Land jagen und wird keine Regierung neu besetzen. Er wird das System nicht stürzen. Ganz im Gegenteil. Man wird ihn in die Enge drängen. Die Regierung wird ihn zum Tode verurteilen und das System wird ihn zermalmen. Und die jetzt noch am Straßenrand stehen und später Lobpreis singen, werden ein paar Tage danach kreuzige ihn brüllen. Sie erwarten einen starken Helden, der sie befreit. Und was kommt? Ein harmloser Mensch, der auf dem Esel in die Stadt reitet. Jesus wird sie enttäuschen. Und dieser Einzug vor den Toren von Jerusalem hatte nichts Königliches. Auch wenn alle so taten, als ob. Ein einfacher Mann in einfachen Kleidern auf einem viel zu kleinen Esel und der hinter ihm gewöhnliche Männer, Fischer, Zöllner, Handwerker. Und um ihn herum Männer und Frauen, die schnell ihre Kleidung auf die Straße werfen. Einfach ein groteskes Bild und vor allem harmlos. Vielleicht hatte der römische Soldat, der von das sah, das noch nicht einmal seinem Vorgesetzten berichtet. Kennen Sie das, dieses Gefühl, dass Jesus unglaublich harmlos ist? Viel zu harmlos? Dieses Gefühl, dass Gott auf einem Esel durch Ihr Leben reitet? Sie stehen vielleicht vor einem Scherbenhaufen. Eine Beziehung ist kaputt gegangen. Sie wissen nicht, woher Sie das Geld bekommen, das Sie in der nächsten Woche an die Bank überweisen müssen. Sie starren abends in den Fernseher und sehen, dass das, was früher die römischen Soldaten gemacht haben, heute von geldgierigen Managern erledigt wird, die andere Menschen in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Sie wissen genau, dass Gott mit nur einem einzigen Wort die Situation um 180 Grad verändern kann. Sie glauben immer noch, dass er König und Herr ist. Und das, was Sie jetzt gebrauchen können, dringend gebrauchen können, wäre so ein Gottheld. Einer, der einmal seine ganze Macht beweist, der ihre Niederlagen in einen Sieg verwandelt, der als strahlender Feldherr aus der Schlacht gegen ihre Sorgen hervorgeht. und der nur ein Wort spricht und ihre Alltagssorgen pulverisiert, aber nichts passiert. So als würde er auf einem Esel durch ihr Leben reiten. Die Wunder bleiben aus, das Konto leer und ihre Sorgen sind genauso groß wie vorher. Um genau an dieser Stelle nicht zu zerbrechen oder zu verzweifeln, ist es gut, wenn wir unseren Blick auf die Passion Jesu entschleunigen. Dass wir genau hinsehen, was zwischen Palmsonntag und dem Ostermorgen passiert. Denn wenn wir hier zu schnell und oberflächlich vorgehen, dann werden wir Jesus nur als denjenigen sehen, der zum Spielball der theologischen Oberschicht und dem politischen Machtsystem wird. Jesus, das Opfer, Jesus, der Verlierer. Aber wenn wir genau hinschauen, werden wir sehen. Wir werden sehen, dass Gott jede Sekunde im Griff hatte. Wir werden sehen, dass alles nach dem Plan Gottes verläuft. Auch wenn uns dieser Plan nicht immer gefällt. Und vor allem können wir zwei Dinge lernen. Ich sage es Ihnen zweimal. Gottes Lösungen sind nicht unsere Lösungen, sondern viel besser. Gottes Lösungen sind nicht unsere Lösungen, sondern viel besser. Oft verstehen wir das nicht, weil wir unser Leben nur in diesem Augenblick verstehen können. Wir sehen nur die gegenwärtigen Probleme und Sorgen und wollen eine gute Lösung. Aber im Blick auf die Ewigkeit ist es tatsächlich viel wichtiger, dass wir mit Gott versöhnt sind. Dass wir mit Gott versöhnt sind. Gott wird sich auch um ihr Leben kümmern. Er wird eingreifen. Auch wenn Sie im Augenblick den Eindruck haben, dass er nur mit einem Esel durch ihr Leben reitet. Er wird handeln, aber auf seine Weise und zu seiner Zeit. Seine Lösungen sind vielleicht nicht Ihre Lösungen. Aber Sie können sicher sein, dass Sie viel besser sind. Und wir werden Gottes Handeln oft nur im Nachhinein verstehen. Sie sehen Gott heute vielleicht nicht, weil Sie den Eindruck haben, dass er im Augenblick schweigt oder einfach nur tatenlos zusieht. Aber in ein paar Jahren werden Sie die Sätze lesen können, die er im Augenblick in Ihr Leben schreibt. Und die sind voll Liebe. Voll Zuwendung und voll Leidenschaft für sie. Gott ist und bleibt ein starker Gott. Er ist und bleibt ein guter Hirte, der für uns sorgt. Auch wenn wir weinen, er hätte uns aus dem Blick verloren. Und er hat unser Leben immer noch im Griff. Und ihre Seele ist bei ihm in Sicherheit. Der Herr, unser Gott, regiert. Amen.